Jo, was geht? Ich bin Curly. Nein, ich bin Brit und heute ist Curly leider krank und ich muss die Folge alleine rocken. Aber zu Gast haben wir den großartigen Timo Franke, Vegan-Gott und TV-Kochstar. Was Ralf Möller damit zu tun hat und mit was Timo mein Veganerinnenherz zum Schmelzen gebracht hat, erfahrt ihr in der aktuellen Folge. Damit ihr auch keine neue Folge dienstags verpasst, solltet ihr uns unbedingt auf Instagram folgen oder YouTube oder Spotify. Ihr bringt Curly und mein Herz zum Singen, wenn ihr uns ein Like und oder Kommentar da lasst. Und wenn ihr nicht nur auf geiles Essen, sondern auch auf ein geiles Tröpfchen Wein steht, checkt unbedingt auch unseren Schwester-Podcast Terroir und Adiletten aus. Mit meinem Brudi Curly und Willi, dem coolsten Sommelier zwischen Wien und Berlin. Und jetzt kommt die großartige Brit. Hallo, hallo, ich bin die Brit und heute leider nicht bei mir Curly. Shoutout an Curly und gute Besserung. Ich hoffe, du bist im nächsten Podcast wieder am Start. Deswegen habe ich mir heute zur Verstärkung den lieben Lenny geholt. Lenny ist Producer und ich bin total gespannt, denn von ihm kann ich noch einiges lernen, was so neue Plattformen, TikTok-Gedönse angeht, weil ich bin da nicht so auf dem aktuellsten Stand.
Eieiei, was für eine Bühne. Was willst du von mir hören? Um Gottes Willen.
Ja, abgesehen, dass der Lenny uns immer zum Schein bringt, weil er auch für die geilen Fotos und den kompletten Social-Content zuständig ist. Du bist ja eher nicht so foodmäßig unterwegs, oder?
Nee, leider so gar nicht. Beziehungsweise ich bin hier durch den Podcast halt so ein bisschen in das Game reingestartet. Und ich bin halt immer total platt, wie ihr immer auf all diese Restaurants kommt und wie ihr überhaupt die neuen Places findet.
Ja, tatsächlich. Curly macht es, glaube ich, auch ganz viel über Instagram und hat ja seine Crowd um sich. Und bei mir ist auch Instagram. Da sucht man sich dann ganz gerne durch. Aber auch so Foodtrends, ne? Ich weiß, ich glaube, das kommt ja auch immer von TikTok rübergeschwappt.
Absolut. Also ich muss wirklich ehrlich sagen, so Instagram, klar, da sehe ich halt irgendwie nur so den Kram, den ich tatsächlich auch folge. So all dieses Entdecken und so, das mache ich null. Ich bin wirklich so hardcore einfach TikTok am Suchten. Die ganze Zeit nur so am Scrollen. Und ich würde echt sagen, wenn ich mal so ein Restaurant finde oder irgendwie so ein Trend, dann da. Also.
Ja, krass. Aber was ist der Unterschied zwischen TikTok und Instagram?
Also ich würde sagen, also TikTok hat halt dieses Videoding erfunden und es hängen halt nur Leute nicht auf TikTok, weil sie irgendwie denken, ja, die jungen Leute unter sich und nee, ich will da irgendwie nicht so, oder ich gebe dem irgendwie keine Chance. Die gucken dann halt die TikToks, die dann nach 2 Monaten irgendwann mal auf Instagram landen und sagen, na, ich habe was Neues gefunden, und alle auf TikTok sagen so, ja, okay, ist halt alt, habe ich schon vor 2 Monaten gesehen. Mhm. Und ist echt richtig krass, bei mir um die Ecke ist auch irgendwie so ein Asiate. Da wäre ich niemals hingegangen, also weil sieht einfach überhaupt nicht so krass aus. Interior ist auch so richtig minimalistisch, aber nicht minimalistisch in Stylo, sondern halt eher so, da ist nichts drin. Und da bin ich wirklich nur hingegangen, weil ich halt einen TikTok gesehen habe. Und man merkt auch so richtig krass, dass seitdem es irgendwie diesen TikTok-Hype gab, ist es da immer voll. Das ist so krass.
Ja, crazy.
Wirklich super, super crazy.
Ein Post in die Bude ist voll. Aber suchst du dann auch, ich muss echt so dumm fragen, weil ich mich null damit auskenne, aber ich habe schon gehört, ich muss auch auf TikTok. Also ich habe mir auch einen Account angelegt.
Du wirst süchtig werden. Du wirst safe süchtig werden.
Sucht man da auch nach Hashtags oder?
Nee, gar nicht. Also das ist wirklich so, du hast dann so eine For You-Page. Das ist einfach so, du machst es auf und landest direkt auf diese Page und scrollst halt einfach so mit Gehirn aus und dann geht's einfach los.
Krass. Also wie so ein Instagram-Feed, aber nur mit Videos.
Ja, ja.
Ach, krass.
Und dann wird es so reingespült und dann merkt so der Algorithmus relativ schnell, ah ja, okay, du guckst halt irgendwie so Food-Sachen an und dann kriegst du halt nur noch Food-Sachen. Hm. Und dann wird man auf einmal Foodie.
Wir kriegen dich auch noch zum Foodie.
Ja, ich hab das Gefühl, ja.
Wie lange geht so ein Video bei TikTok?
Also kurz wie möglich halt. Irgendwie, na maximal, ich glaube, 15 Sekunden. Ich glaube, man kann noch eine Minute machen, was macht halt keiner. Aber ja, schau dir das an auf jeden Fall.
Ja.
Ich glaube, vielleicht müssen wir da auch mal hin mit Foodie und Brody. Ich glaube schon.
Ich glaube auch. Das hört sich so hart danach an.
Ja, absolut.
Aber das ist ja eine große, hat Instagram nicht die Reel-Funktion von TikTok geklaut quasi?
Ja klar, wie alles andere auch. Wie alles andere auch, aber scheint ja zu funktionieren.
Obviously. Ja, denn unser nächster heutiger Gast ist, glaube ich, auch ganz groß im Real Game.
Absolut, den habe ich auch schon gelesen.
Ja, mega. Dann finden wir den vielleicht auch auf TikTok. Muss direkt mal gucken.
Wir greifen ein bisschen Cloud ab.
Danke für das Update, Lenny. Es hat mich riesig Gerne. Gefreut. Da bin ich ja auch so ein bisschen hinterweltlich unterwegs.
Ach, Quatsch.
Und jetzt viel Spaß bei der Folge mit Timo Franke. Herzlich willkommen, Timo Franke, King of Vegan German Comfort Food, das Duracell-Häschen der veganen Szene in Berlin und der Koch, dem die Hollywood-Stars blind vertrauen. Schön, dass du hier bist und herzlich willkommen.
Ja, danke schön, dass ich hier sein darf und danke für die schöne Ankündigung. Ich würde sagen, das trifft zu.
Ah ja, geil. Eigenlob stimmt.
Ja.
Timo, erzähl mal, warum wir dich hier eingeladen haben.
Ja, zuallererst mal, wir beide kennen uns ganz gut und den lieben Jens, den kenne ich auch schon, haben wir gerade eben festgestellt, schon auf jeden Fall 10 Jahre. Ganz spannende Geschichte, habe damals für das Restaurant, in dem ich gearbeitet habe, mit dem Jens zusammen echt tolle, tolle Foodbilder gemacht. Und damals habe ich noch nicht vegan gekocht.
Mhm.
Ja, das war im Le Petit Felix im Adlon war das damals noch. Ja, krass. War eine spannende Zeit auf jeden Fall. Und ganz toll gekocht, aber heute natürlich hier koche ich komplett gegensätzlich.
Mhm. Das heißt, du hast eine ganz normale Kochlehre durchlaufen mit Tiere zerlegen, Fisch kochen, whatever?
Ja, definitiv. Also richtig klassisch im Schwarzwald, sogar in meinem Heimatdorf, Kappelrodig, wer es nicht kennt, unglaublich tolles Rotweindorf. damals noch der Place to be, gastronomisch, sage ich mal. Und der erste Tag war tatsächlich ein Praktikum. Und ich wurde komplett unverschämt zum Garnelenpoolen hingeschickt und habe da so einen Berg Garnelen gehabt. Also das, was man sich jetzt irgendwie gar nicht gerne vorstellen möchte. Und habe so eine ruhige Ecke gehabt, aber ich konnte die komplette Küche sehen. Und es war so ein Samstagvormittag und die Jungs haben eigentlich schon voll vorbereitet. Und dann waren hier offenes Feuer, Gasherde. Und dieser Druck, dieser Stress und diese perfekte Taktung, da habe ich gedacht so, boah, das sind echt unfassbar geile Dudes. Ich möchte auch einer dieser Gang sein. Und nachdem ich dann am Nachmittag fertig war mit Garnelenpoolen und die Därme zu entfernen, kam dann der Seniorchef zu mir und hat gesagt, und, kommst du heute Abend nochmal? Und er hat gesagt, ja unbedingt, aber was soll ich dann machen? Und dann hat er gesagt, heute Abend richtest du hier mit dem Ahmed Vorspeisen an. Und dachte, oh Gott, da war ich richtig aufgeregt.
Das ist aber ein krasser Aufstieg vom Garnelenpoolen zum Anrichten.
Aber hallo, aber die haben da schon wahrscheinlich meine Fingerfertigkeit erkannt. Ja. Und am Abend ging es dann richtig rund. Da war hier 3-4 große Gesellschaften mit allem drum und dran. Also man muss sagen, das Haus war gut bürgerlich, aber mit Ambitionen. Und nebenher halt einfach noch große Gruppen mit Gesellschaften, auch ganz ungeliebte Busse und so weiter und so fort. Aber es war geil, es hat Spaß gemacht und ja, am Abend dann habe ich tatsächlich auch schon den Ausbildungsvertrag hingelegt bekommen. Habe scheinbar so überzeugt, dass sie gesagt haben, der hat Talent, den wollen wir gerne haben.
Ja, mega krass. Vor allen Dingen auch, dass du sagst, boah, diese ganzen Abläufe und das ist alles so strukturiert, ich will Koch lernen, nicht so, boah, kochen die geilen Scheiß. Finde ich auch einen coolen Ansatz, dass man da dann auch so begeistert ist von dieser Maschinerie Großküche.
Ja, das war total spannend. Uns lief halt ganz laut Punkrockmusik. Das war mir sehr positiv, sage ich mal, aufgestoßen. Und da habe ich gedacht, so, ja, die Dudes sind richtig geil. Also ich möchte auch definitiv so ein cooler Koch sein. Und kurz vorher hat mir meine Tante ein Kochbuch geschenkt von Ralf Zacherl. Und da habe ich so das erste Mal tatsächlich wirklich gesagt oder gezeigt bekommen, wie cool Kochen eigentlich sein kann, weil ich wollte ja eigentlich Schilder- und Leuchtreklamenhersteller werden. Oh. Habe die Ausbildungsstelle nicht bekommen, weil ich in der Schule so der Lazy Butt war, vielleicht ganz clever und intelligent, aber wirklich richtig stinkefaul.
Das haben wir jetzt schon öfter hier in diesem Podcast gehört.
Ich glaube, das haben wir Köche alle irgendwie so ein bisschen, ich glaube, das liegt in unserer DNA.
Ja.
Und Ralf Zacherl war dann cool, dann habe ich die Kochsendungen immer geguckt, so nach der Schule, habe meine Mama gebeten, falls das jetzt früher kommen würde, ob sie mir es aufzeichnet, habe es dann immer geguckt und da habe ich gedacht, geiler Scheiß, da habe ich Bock drauf, das möchte ich auf jeden Fall machen.
Mhm, krass, aber so Leuchtreklame-Techniker, das stelle ich mir auch ganz spannend vor. Aber wir sind alle sehr froh, dass du die andere Richtung eingeschlagen hast. Du bist ja dann auch noch in ein paar Sternehäuser abgewandert.
Ja, ich war dann wohl sehr, sehr talentiert und
offensichtlich
wurde dann von meinem Küchenchef in die Traube Thombach nach Bayersbronn geschickt nach der Ausbildung und durfte da das ein oder andere Mal auch in der Schwarzwaldstube mitkochen, was... Ja, ich war gerade 18 Jahre alt und es war mega spannend, war mega hart, weil du lernst oder du glaubst ja, du bist der König der Welt, wenn du aus der Ausbildung kommst. Und ich habe unfassbar gut abgeschlossen. Tatsächlich, glaube ich, irgendwie einer der besten in Baden-Württemberg. Und habe dann gedacht, so, ja, ich habe es richtig drauf. Und dann stehst du da aber so neben Harald Wohlfahrt und. Ja, einer der prägenden Sätze, den er mir an den Kopf geschmissen hat. Also ich musste wirklich nur mit einem Löffel so einen Soßenstrich ziehen. Und aber ich war sehr aufgeregt, weil Harald Wohlfahrt war ja auch schon so einer meiner Popstars, einer meiner Heroes. Und ich durfte neben ihm stehen und Teller anrichten, so als ganz frisch Ausgelernter. Und ich habe das aber bei den ersten 5 Tellern verkackt. Und dann sagt er zu mir, ja, so machen bitte, so machen. Ich habe es wieder versucht, nicht hinbekommen. Und dann guckt er mich an, relativ streng, und sagt, gehen Sie auf Toilette scheißen. Und ich so Löffel hingelegt und zack, losgelaufen. Und losgelaufen und dann guckt er mich wieder an und sagt, wohin gehen Sie jetzt? Ich so, auf Toilette kacken. Und dann sagt er so, nein, bleiben Sie hier, schauen Sie zu und lernen. Ja, und dann durfte ich so 10, 15 Teller angucken und mitmachen. Und dann durfte ich wieder einsteigen. Und dann denkt man, man hat es wieder drauf. Und dann kommt der Schlendrian dann auch wieder. Und dann wurde es wieder ungünstig. Mhm. Und dann hat er gefragt, hat Ihnen schon mal jemand eine heiße Nudel an die Backe geworfen? Nee, noch nicht. Und zack, hatte ich die heiße Nudel auf der Backe und wusste, okay, ich muss mich wieder mehr konzentrieren.
Ah ja, da merkt man schon, dass da in der Küche doch harte, da hat das Kaliber aufgefahren wird, ne?
Ja, das ist aber heute nicht mehr so schlimm. Ja. Also ich glaube gerade, ich sag mal, mit Gänsefüßchen jungen Küchenchefs, also sind wir ja eigentlich, aber der Job macht halt generell echt schon auch alt, wegen dem ganzen Stress. Aber ich glaube, es ist sehr, sehr humaner geworden. Und du musst halt als Azubi oder beziehungsweise als Praktikant halt auch nicht mehr 45 Kilo Garnelen schälen fürs Praktikum, sondern du bekommst dann halt vielleicht auch mal gezeigt, was Spaß machen könnte. Beispielsweise Personalessen, hey, komm mal, ich zeig dir jetzt, wie man coole Burger macht. Und wir machen die Mayo selbst und wir machen den Ketchup selbst und bekommt da dann schon relativ viel gezeigt. Und damit man halt Bock auf den Beruf bekommt, war in der Vergangenheit, glaube ich, schwerer.
Ja, absolut. Das hören wir ja auch von anderen Köchen, die hier, ich wollte gerade KöchInnen sagen, aber wir hatten noch keine Köchin hier, deswegen hören wir auch von anderen Köchen ganz oft, dass das eben jetzt voll im Wandel ist, ne, und man den Job einfach auch attraktiver machen möchte. Und wir hatten auch, ich weiß gar nicht, in welcher Folge das war, es ging darum, wie die vegane Küche in der Kochausbildung generell behandelt wird, weil das ist ja eigentlich überhaupt nicht Bestandteil, ne?
Bei mir hat es überhaupt keine Rolle gespielt. Also ich komme ja noch aus der Zeit der Kochausbildung, da stand Fisch und da vegetarisch, also so by the way. Und ich habe mir jetzt aber so einen jungen Koch, also das Kochlehrbuch für Köche quasi bestellt, einen neuen. Und da wird schon ein bisschen auf vegane Ernährung eingegangen. Aber es ist einfach immer noch viel zu klein. Und ich glaube, gerade wir beide kennen das. Also als ich mein Restaurant in Bühl hatte, da hatte ich bestimmt 40, 50 Bewerbungen pro Jahr von jungen Menschen, die Koch lernen wollten, aber veganer Koch werden wollten. Und ich musste alle ablehnen und sagen, also ich darf theoretisch ausbilden, weil ich habe die Fähigkeiten und die AEFU, die Ausbildereignungsprüfung, aber ich kann euch keine vegane Kochausbildung anbieten, weil ihr müsst definitiv einen Teil eurer Ausbildung in einen Betrieb, der alles verarbeitet, weil es gehört dazu. Mhm. Und ich finde, es sollte halt mehr Platz finden, ja. Weil wir sehen es bei so vielen tollen Köchen. Wir gehen mal beispielsweise nach Frankfurt. Frankfurt, Ricky. Ricky kocht rein vegan.
Shoutout an Ricky.
Ja. Ich musste auch so lachen, als ich hier jetzt gestern Fernsehen geguckt hatte. Das war sehr amüsant.
Ja, das glaube ich.
Und da haben wir den Andreas Kocklick. Der hat schon seit Jahren ein veganes Menü drauf. Und es geht ja so weiter. Also Raue hat ein veganes Menü oder glaube mindestens einen veganen Hauptgang. Und das ist einfach cool. Das macht einfach Spaß, wenn sich auch Köche mit großen medialen Aufmerksamkeiten der veganen Küche widmen und sagen so, hey, es hat eine Relevanz.
Ja, absolut. Ricky will übrigens bald wieder nach Berlin kommen und mit uns zu Tim Raue gehen. Das gibt nämlich ein komplett veganes Menü. Ricky, es wird mal Zeit.
Ja, hervorragend.
Aber was ich noch viel spannender finde, ist dein Weg hin zum Veganismus. Wie bist du von einem Koch, der ganz normal gelernt hat und auch jemand, der Fleisch gegessen hat und tierische Produkte konsumiert hat, zum veganen Kochen gekommen?
Ja, ich sage ja immer ganz gern, früher war alles unter 400 Gramm für mich Carpaccio. Und das war halt auch wirklich so. Und dann gab es Beilagen dazu und so weiter und so fort. Und ich war halt einfach eine Mugel, halb Mensch, halb Kugel. Ich bin nicht besonders groß. Und wenn du da halt einfach ein paar Kilo zu viel hast, dann siehst du halt auch gleich sehr, sehr rund aus. Ich war aber sehr rund. Also, und hatte dann quasi einen körperlichen Fakt ab, hatte ein Herz-Kreislauf-Versagen. Und durfte dann, Gott sei Dank, einen anderen Weg einschlagen. Und der war die vegane Küche. Und ich habe mir halt auch einfach gedacht, hey, schlimmer kann es nicht mehr werden. Also dann machst du es halt 3-4 Monate, wirst relativ schnell wieder gesund. Und dann kannst du ja wieder Fleisch essen. Vielleicht ein bisschen weniger und kleinere Portionen, ein bisschen gesünder generell. Aber es kam nie wieder zurück zum Fleisch. Nach 4 Monaten oder nach 2 Monaten habe ich gedacht, so, das ist so krass, was in meinem Körper passiert. Die Zähne werden glatter, die Nägel werden stärker, die Haare fühlen sich anders an, die Haut fühlt sich anders an, der Körpergeruch ist unfassbar angenehmer. Und als Mann hat man dann halt auch nochmal den absoluten Vorteil, dass man einfach merkt, okay, die vegane Ernährung bringt nochmal ein bisschen mehr Tinte auf den Füller. Mhm. Und da habe ich gedacht so, das ist cool.
Hört. Wobei es ja da auch wieder andere Richtungen gibt. Ne? Man kann sich vegan ernähren, man kann sich vegan ernähren. Das ist ja ganz oft das, was die Leute auch verwechseln. Ne? Dass sie sagen, ja, Veganismus ist irgendwie eine Diät, um gesünder zu leben. Aber was sagt der Patrick? Mein Kollege, der sagt immer, wie Pudding-Veganer oder so?
Ja, Pudding-Veganer, ja. Aber ich habe tatsächlich die ersten Monate wirklich so wie ein Müsli-Jochen gelebt. Also sehr gesund, sehr roh, köstlich, was toll ist. Aber die Food-Industrie bringt halt natürlich so viel spannende, tolle Produkte, die man da ja auch probieren muss, weil man muss ja auch mitreden können.
Ja, klar.
Und ich habe auch wieder das ein oder andere Kilo zugenommen. So ist es nicht. Also, aber wenn ich jetzt ich habe mich vor kurzem beim Arzt durchchecken lassen, sollten wir eh machen, wenn man so über 30 ist. Und da hat der Arzt gesagt, er hat noch nie so einen gesunden, leicht übergewichtigen Menschen gesehen wie mich, weil alle Körperwerte sind top, nur das Gewicht ist einfach ein bisschen zu hoch. Und er hat gesagt, ja, dann ist das arg schlimm. Und dann hat er gesagt, nee. Und dann hat er gesagt, gut, weitermachen.
Ja, das ist ja auch ganz oft das Vorurteil, was man gegenüber mehrgewichtigen Menschen hat, ne? Aber es gibt ja auch ungesunde, normgewichtige Menschen.
Absolut.
Und nur weil man sich vegan ernährt, heißt das ja nicht, dass man jetzt irgendwie die besten und geilsten Blutwerte hat. Genauso wie es andersrum ist. Wenn man alles isst, kann man genauso gesund oder eben nicht gesund sein. Ne?
Definitiv. Und da gibt es ja auch diverse lustige Studien, dass das heißt, die Menschen, die es zu streng nehmen, da haben halt so viel mehr Stress mit dem Gesundsein. Ey, dann lebe ich doch ein bisschen lazy, gehe lecker essen und trinke auch mal eine Flasche Wein, wenn ich das jetzt nicht täglich mache oder nicht 5 Flaschen die Woche irgendwie leere, dann ist das ja überhaupt gar nicht schlimm. Dann macht es auch Spaß. Mhm. Also ich lebe total gerne und es ist spannend.
Das sieht man auch. Immer ein breites Grinsen auf jedem Foto, wo der Timo drauf ist. Ah, geil. Du warst auch bevor, oder wo ist dieser Herz-Kreislauf-Kollaps passiert?
Das war tatsächlich in meiner Zeit in Berlin. Ja.
Da warst du im Athlon.
Im Athlon war ich da, genau.
Ja,
ja und
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Ist tatsächlich auch so ein Kapitel, wo ich sage, so, ey, das ist immer noch schwer zu verarbeiten, weil vorher habe ich auch ein Leben gelebt, das ich geil fand. Aber ich habe halt, jeder, der in so einem Haus gearbeitet hat bisher, der weiß, okay, du lebst ungesund, du trinkst viel Alkohol. Und by the way, ich habe mit Willi Schlögel ein paar Monate in der WG gewohnt, das war nicht gesund.
Shoutout an Willi.
Ja.
Ich hoffe, ihr hört auch alle fleißig unseren Bruder-Podcast Terror an Adiletten.
Und da bin ich halt manchmal nach Hause gekommen, dann saß der Manfred Klimek hier, bekannt auch damals, ich weiß noch, ob der die Weinkolumne immer noch macht, der Captain Cork. Da saßen die am Tisch und der ganze Tisch stand also wirklich voller Wein. Und der Willi kam dann an und sagt, ja, Timni, bist du fertig mit Arbeiten, magst du ein Glaserl? Und er hat gesagt, eins ist ein bisschen knapp, aber ich setze mich dazu. Und so wurden die Nächte dann halt auch relativ lang. Und es war auch eine sehr, sehr spannende und sehr witzige Zeit mit dem Willi. Und aber Gott sei Dank habe ich gesundheitlich auch den Absprung geschafft. Wein trinken tue ich heute immer noch sehr gerne und sehr viel. Aber ich habe meine Ernährung halt eben sehr, sehr gut hinbekommen. Und nachdem ich dann Berlin verlassen hatte, dann hörte das natürlich auch auf mit nachts um die Häuser ziehen und viel Alkohol trinken. Und dann kennt's ja jeder, du bekommst einen massiven Hunger auf fettige Sachen und die knallst du dir in Berlin dann auch rein, weil die Stadt schläft ja oder schlief vor Corona nie. Und es gab irgendwo irgendwie immer irgendwas zum Fubeln. Und freie Tage waren dann halt eben auch so, dass ich halt morgens in die Galerie Lafayette gegangen bin, hab gesagt, den Käse, den Käse, den Käse, den Wein, den Wein, den Wein. Und dann habe ich mich mit einem Kollegen aus dem Athlon auf die Couch gesetzt und dann haben wir uns erstmal betrunken mit Wein und Käse dazu gegessen und danach haben wir eine Foodtour gemacht. Wir haben dann quasi in dem einen Restaurant haben wir die Vorspeise gemacht, im anderen Restaurant haben wir dann einen Zwischengang genommen, im anderen Restaurant dann wieder irgendwie zwei Hauptgänge und dann irgendwo nochmal ein Dessert und das war dann auch toll und gut und weil wir ja dann auch Wein getrunken hatten und so weiter und so fort, hatten wir dann auch später nochmal Bock, auch nochmal irgendwas Bodenständiges, Deftiges. Und da wurde sich dann nochmal ein Burger reingeknallt oder halt irgendwie anderthalb, zwei Döner. Und dass du dann halt aussiehst, wie du aussiehst, da musst du dich nicht wundern. Aber es war cool. Ich sage auch immer, du willst halt auch so ein bisschen leben wie deine Gäste, weil die gönnen sich ja auch richtig hart, die Gäste. Und du stehst jeden Tag für die in der Küche und gibst alles. Also möchtest du an deinem freien Tag dir auch ein bisschen perverse Sachen reinknallen.
Also ein geiler Ansatz auf alle Fälle. Recht hast du, Timo.
Definitiv.
Was waren denn so deine ersten Anlaufstellen damals, wo ihr diese Touren gemacht habt? Hattet ihr so Stamm- oder Lieblingsläden?
Natürlich. Ich muss ja mal nachdenken, was es da schon gab. Ich fand Raue damals auch auf jeden Fall schon sehr, sehr geil. Dann, was immer ging, war natürlich die Weinbar Rutz. Dann natürlich bei den Kollegen im Lorenz Adler und Esszimmer damals. Und dann gab es halt auch echt sehr viel coole kleine Läden, die vielleicht gar nicht irgendwie mit einem Stern beschmückt waren, aber halt auch echt schon gut. Die waren echt schon richtig, richtig gut. Oder wir haben halt auch gesagt, okay, wir gehen jetzt ich weiß nicht mehr, wie der Laden hieß, aber er war sehr punkrockig. Right Rabbit, glaube ich. Da gab es auch unfassbar gute Burger. Und es war eigentlich, ja, es war sehr rough und es war dirty auf jeden Fall. Mit allem drum dran, ja.
Da hast du bestimmt noch die ein oder andere Geschichte zu erzählen.
Mindestens.
Vielleicht auch meinem Willi. Wie hast du vegan kochen gelernt? Weil ich, als ich angefangen habe, mich vegan zu ernähren, habe ich, also ich will nicht sagen, keine Ahnung gehabt, aber es ist schon was komplett anderes, wenn man es halt richtig machen will oder wenn veganes Essen halt geil werden soll.
Es gab ja früher echt nicht so viel gute vegane Kochbücher. Es gab da schon welche. Nehmen wir jetzt halt Rüdiger Dahlke, aber das ist halt schon sehr gesundheitsangelehnt. Ja, okay. Oder beispielsweise hier der Lord Voldemort der veganen Küche, also dessen Namen nicht mehr genannt werden darf, der hatte da schon auch sein erstes Kochbuch auf dem Markt und es war nett und es war toll, aber es hat halt echt alles so geschmeckt, wie ich mir es vorgestellt habe. Also wie Gras und Steine. Es ja,
und du hast halt auch gefühlt an jedes Gericht ein Glas Mandelmus für 8 Euro hauen müssen.
Ja, definitiv. Und wenn du dann halt mal Bock hattest auf irgendwie so einen Landjäger oder sowas, da gab es im Biomarkt gab's ganz schlechte Landjäger, die so fest waren, dass ich mir tatsächlich damals irgendwie einen Schneidezahn rausgerissen habe. Die Produkte waren einfach Schrott.
Ja.
Also die waren
ja,
richtig definitiv. Schrott. Und ja, es war halt einfach sehr einfach, dann gesund zu leben.
Ja. Wie lange ist das jetzt her bei dir?
10 Jahre fast, ja.
Aber stimmt, damals, ich weiß gar nicht mehr genau, das ist schon ein bisschen länger her als 10 Jahre, aber so um 2005, 2006 hatte ich auch so eine Phase, da habe ich schon mal vegan gelebt und auch ein halbes oder 3 Monate waren es roh vegan. Und dann habe ich mir die ganzen Kochbücher aus Amerika bestellt und da habe ich mir auch, da war das noch nicht so mit so einem Hochleistungsmixer hier in der breiten Masse angekommen. Auch der Sojajoghurt, super ekelhaft, so bräunlich, voll nach Holzspäne geschmeckt. Uah, da schüttelt es mich heute noch, wenn ich da dran denke. Das ging überhaupt nicht.
Nee, es ist es war massiv scheiße, also wenn man es ganz ehrlich so sagen darf. Und heute ist es tatsächlich schon so fies, dass du echt die Versuchung an jeder Ecke fast hast. Fast.
Ja. Aber hast du dir das dann alles selbst beigebracht? Oder abgesehen von Lord Voldemorts Kochbuch damals? Oder wo hast du die Skills dann hergenommen?
Ich habe dann halt eben geguckt, okay, also ich habe ja kochen gelernt und dann habe ich gedacht, ich kann ja mal gucken, was ich da ersetzen kann. Wie mache ich jetzt beispielsweise eine vegane Schüler? Da habe ich gesagt, ja, lass halt die Knochen weg. Und was bringt einen tollen Geschmack? Was schmeckt so beefig? Dann habe ich an die Zeit im Adlon zurückgedacht, weil wir da auch das Uma hatten. Das war ein asiatisches Restaurant und da haben wir halt so Beef Teas haben wir dann immer verstärkt mit Shiitake-Pilzen, dass die noch beefiger und nach noch mehr Umami schmecken. Und da habe ich gesagt, ja, cool, ich gucke jetzt mal, wie ich im Schwarzwald an Shiitake-Pilze komme. Das war schwer. Aber wenn du dann 50, 60 Kilometer nach Karlsruhe gefahren bist, dann gab es da auch schon gute Asialäden, die halt Shiitake-Pilze hatten. Ansonsten war das wirklich sehr, sehr schwer. Und so habe ich dann halt eben angefangen, mir Step by Step die ganzen Sachen irgendwie zu ersetzen. Und ich war da ja noch viel mehr in der Sterne-Geschichte irgendwie auch im Kopf drin. Und habe da dann auch, nachdem ich aus Berlin kam, auch direkt eine Stelle als Küchenchef im Schwarzwald angenommen. Und habe da dann halt eben angefangen, vegane Menüs anzubieten. Mir tun die Gäste heutzutage echt so im Nachhinein richtig leid, weil die mussten echt alle meine Experimente essen. Und sie haben es gefeiert. Aber wenn ich mir wir Köche haben ja so ein kulinarisches Gedächtnis. Wir speichern ja Geschmäcker ab, wie andere, keine Ahnung, wie ein Schauspieler irgendwie Texte oder was auch immer. Und wenn ich mich daran zurückerinnere, wie mein erster Seitan selber gemacht geschmeckt hat, und ich wusste ja auch gar nicht, wie es geht, weil es hat mir ja keiner zeigen können. Man konnte es nicht einfach irgendwie googeln, hier Seitan selber machen, 500 Gramm Mehl, 300 Gramm Wasser, zack, fertig. Sondern man hat es selber versucht und es war nicht gut. Und dann habe ich gedacht, kochen, komm, wir verzichten auf das Kochen vom Seitan. Ich brate ihn einfach scharf an und lösche den einfach mit Rotwein ab, wird schon sein. Und es war einfach nicht gut. Und aber die Leute fanden es toll, weil ich halt der Erste zwischen, sagen wir mal, Zürich, Frankfurt, Nancy und Stuttgart war, der vegane Küche angeboten hat. Und ja, ich habe mir das dann alles irgendwie selber beigebracht und muss ganz ehrlich sagen, vieles würde ich nicht mehr so machen. Aber es war halt, sagen wir mal, ein enormes Learning. Also man muss da halt. Als veganer Koch musst du dir dann eine komplett neue DNA irgendwie anlegen. Also klar hast du dein Know-how, was du von früher hattest, aber du musst die Festplatte so ein Stück löschen. Und ja, und so wurde es dann irgendwie Gott sei Dank Stück für Stück ganz gut. Und ja, und heute jetzt durfte ich das tolle Kochbuch im Ventilverlag eben schreiben. Und bin da mega zufrieden mit dem Kochbuch und habe da auch schon ganz, ganz viele tolle Ideen, wie weitere Bücher aussehen könnten.
Ja, wie das halt so ist. Ne? Man kotzt immer voll ab, wenn man ein Buch fertig hat, aber dann ist das nächste schon wieder im Hinterstübchen.
Das ist wie Tätowieren.
So ist zumindest bei mir.
Wie Tätowieren. Es tut kurz weh und danach ist geil.
Ja, aber du hast auch voll deinen Style gefunden. Ne? Also für alle, die es nicht wissen, Timo ist Autor des Buchs Rustikal Radikal. Und da gibt es wirklich super geile Wohlfühlrezepte in dem Buch. Ich war in der glücklichen Lage, es mitlektorieren zu dürfen. Daher kennen Timo und ich uns nämlich auch über den Ventilverlag. Und ja, es ist auf alle Fälle ein Must-Have in der veganen Küche zu Hause. Sehr cool. Ich würde sagen, wir kommen zu unserer ersten Kategorie. Und zwar zum Schnellkochtopf.
Ja.
Schnellkochtopf.
So, Curly übernimmt ja immer die Rolle und sagt Ladies first. Deswegen fange ich heute an, wie eigentlich immer. Lol. Ich stelle dir 10 Fragen und du musst wie aus der Pistole geschossen antworten.
Oh, ich versuch's.
Bist du ready?
Yes, yes, yes.
Siebträger oder Headcanchen?
Siebträger.
Soja oder Hafermilch?
Hafer.
Weizen oder Erbsenprotein?
Erbse.
Russell Crowe oder Ralf Möller?
Ah, schwere. Ich muss Ralf sagen, sonst bekomme ich nächste Woche Ärger.
Früh- oder Spätstücker?
Spät.
Pizza oder Döner?
Döner.
Adidas oder Nike?
Adidas.
Green Day oder Donuts?
Ich hätte gern den Studio, den Zuschauer-Joker.
Der da wäre.
Ich weiß nicht.
Okay, wir lassen das jetzt mal offen. Du kannst uns ja gleich noch über deine Lieblingsband aufklären. Ja. Ralf Möller, Mensch. Was ist mit dem?
Ralf, ja, mittlerweile echt ein enger Buddy geworden. Wir haben Oktober 2020 das erste Mal miteinander gedreht für Lidls veganes Dinner. Da bin ich irgendwie ganz komischerweise plötzlich vor der Kamera gestanden und wusste gar nicht, wie die auf mich gekommen sind. Aber irgendwie wurde ich empfohlen von 3-4 Seiten und die haben den Namen Timo Franke immer mal wieder gehört. Und dann haben die mich angefragt, so hey, willst du nicht ein Dreigang-Menü kochen für Lidls veganes Dinner? Live Online-Kochshow mit Ralf Möller, Johanna Klum und verschiedenen Gästen. Und du wirst der Koch. Und genau, würdest dann halt eben auch live vor der Kamera mit allem drum und dran kochen. Genau, dann habe ich es gemacht und es kam so unfassbar gut an. Und Ralfs erster Satz zu mir war: Wir beide drehen mal noch einen Wikingerfilm. Und ich so, okay, Schauspielerei, nicht ganz mein Steckenpferd, aber bekomme ich auch hin. Und Wikingerfilm ist eh cool. Und dann verging eine gewisse Zeit und dann haben wir im Frühjahr angefangen, weitere oder Lidls veganes Kochstudio zu kreieren und haben mittlerweile 7 aufgezeichnete Folgen und diverse Live-Folgen miteinander gemacht. Und es ist einfach echt immer wieder ein Fest, mit dem Ralf vor der Kamera zu stehen und hinter der Kamera zu stehen und eine coole Socke. Also stellt man sich schon auch sehr, sehr locker vor, weil er ja eigentlich ganz gern mit einer Flasche Wein oder einem Glas Wein oder Zigarre unterwegs ist. Und ja, wie soll ich sagen, Ralf ist auf jeden Fall ein großes, großes Vorbild geworden, was menschlich die Sache angeht und ein ganz toller, geschätzter Kollege. Und also es ist unglaublich, mit so jemandem vor der Kamera zu stehen und vor allem, was ich ganz vergessen habe zu sagen, die Fernsehspots, die bei Lidl oder die im Fernsehen liefen von Lidl, bei so einer Produktion mit dabei zu sein und als, ich weiß nicht, es gab noch nie, glaube ich, einen veganen Koch, der vorher Fernsehwerbung gemacht hat. Ich weiß es nicht, also kann mich nicht dran erinnern. Und da vom Ralf zu lernen, was Aussprache, Gestikulation, Mimik und so weiter betrifft, ist unfassbar. Und selbst wenn ich dann Schwierigkeiten hatte, einen Satz on point hinzubekommen, dann hat er gesagt, hey, komm auf hier, jetzt nochmal mit voller Power. Und das war dann richtig gut. Und was man nicht vergessen darf, so eine Fernsehproduktion, gerade was Werbung betrifft, da gibt es nur wenige Sekunden Spielraum und da muss alles on point sein. Da darf nichts irgendwie so semi sein. Da muss alles 100% sein. Und ich hatte danach auch Muskelkater in meinem Arm, weil ich halt eben hier den Cäsar spielen durfte mit Daumen hoch, Daumen runter. Und allein diese Szene mit dem Daumen hoch schnippen, runter schnippen und hier wäre mehr, weniger angewinkelt und hier, da, das war schon richtig anspruchsvoll. Aber am besten tatsächlich hat mir die Parodie von Catch Me If You Can gefallen. Ja, da haben wir auch verschiedene Varianten gedreht. Da musste ich Berlinern, was ich ja auch ein bisschen kann manchmal. Und ich bin ein bisschen traurig, dass nicht die Berliner Variante genommen wurde mit Ralf, was wird denn ditte? Und er antwortet dann, that's Hollywood. Und hat hier rechts und links dann Stewardessen. Ich habe eigentlich auch direkt angemerkt, es ist falsch, da keinen Flugassistenten dabei gehabt zu haben. Wenn man denn wirklich die Inklusion komplett mit allem drum dran möchte, wenn man niemanden ausschließen möchte. Aber dafür war es dann auch schon zu spät. Aber dieser Clip gefällt mir am besten und es hat so Spaß gemacht, unfassbar. Und es macht auch immer wieder Spaß, mit dem Ralf vor der Kamera zu stehen. Und vor allem, last but not least, Johanna Klum. Was sie mir mit Sprechen, mit Atmen auch schon gezeigt hat, unfassbar.
Ja, krass. Aber ist es dann schon so, dass man da auch Abstriche macht, wenn man mit so einem großen Konzern und Fernsehwerbung zusammenarbeitet und da nicht so komplett seine Werte und Inhalte mit vertreten kann?
Also ich symbolisiere bei Calls immer ganz klar, wenn wir mit Lidl besprechen, was wir als nächstes tun, mache ich oder mache ich nicht. Da darf ich Gott sei Dank schon sehr, sehr klar sagen, so hey, ich gehe diesen Weg mit, bis dahin, aber nicht weiter. Das ist für mich zu viel. Beispielsweise kam jetzt der Vorschlag, man könnte ja so ein Stück Rindfleisch hinlegen und nebendran dann quasi Erbsenprotein und dann zeigen, okay, man braucht so viel Rindfleisch, aber so wenig Erbsen, um den Proteingehalt zu decken. Und dann habe ich gesagt, wir können doch in der veganen Kochsendung kein Rindfleisch dahinlegen oder was auch immer. Und dann, ja, okay, passt. Und dann ist es ganz gut. Und ich habe mir da im Vorfeld echt viele Gedanken gemacht, weil so ein Deal mit so einem großen Konzern, der kann halt auch in der veganen Szene ganz schön nach hinten losgehen. Es kann auch sein, dass du dann deinen Namen komplett verbrannt hast. Ist Gott sei Dank nicht passiert, weil das Format schon sehr cool ist. Es macht Spaß und ist natürlich so ein bisschen TV-Show-mäßig aufgezogen, ist ein bisschen langwierig und aber definitiv macht Spaß und ich kann halt auch bei ganz vielen Sachen so ein bisschen mitsagen, so hey, ich finde das Produkt noch nicht optimal, lass nochmal dran arbeiten und kann da so ein bisschen die vegane Welt mitbestimmen und die Überlegung bei mir war dann, okay, mache ich im Kleinen weiter und bleib moralisch korrekt oder gehe ich so ein bisschen den Tanz ein und kann aber viel mehr Menschen mit dem Veganismus erreichen, uns total undogmatisch und easy auch zeigen so, hey, vegan ist cool und ihr müsst nicht der perfekte Überveganer sein, weil ich bin auch kein perfekter Überveganer. Ansonsten wäre ich schlank und sportlich, bin ich aber nicht.
Ja, das hat man ja oft so im Kopf, ne, wenn man an die Vegan-Szene denkt, so ganz drahtige Menschen, die alles perfekt machen, sich keine, in Anführungszeichen, Fehler erlauben. Wie nimmst du das wahr in der veganen Szene als veganer, undogmatischer Koch, der eben auch so einen krassen Werbedeal an der Hand hat mit Ralf Möller ist nicht vegan, ne?
Ralf Möller ist schon, ja, sag ich mal so, zu 96% vegan. Ja. Er ist manchmal, wenn es gar nicht anders geht, irgendwie, wo es nichts Veganes gibt und die Küche sich weigert, was Veganes hinzubekommen, dann sagt er so, okay, dann ausnahmsweise halt mal einen Fisch. Und da habe ich gesagt so, hey Ralf, aber schau dir auch mal hier Seaspiracy an, dann willst du auch keinen Fisch mehr essen. Mhm. Ich hoffe, das macht er demnächst mal.
Ja, aber dieses... Gibt es da auch viel Gehate oder kriegst du das mit oder passiert das nur so, ich kriege das halt ganz viel auf Instagram mit unter so Green- und Vegan-InfluencerInnen, die dann eben voll den Hate abbekommen, wenn mal was nicht so läuft. Ne? Da gibt es auch welche, die total transparent sind und sich eine Pizza bestellen und einfach vergessen haben, in der Zeile einzutragen, bitte ohne Käse. Und dann kommt die Pizza und dann essen sie es trotzdem, weil Food Waste ist ja auch ein ganz krasses Thema gerade. Wie nimmst du das wahr?
Bisher ging das total gut, weil ich auch, sag ich mal, auf Instagram jetzt immer noch ein ganzes Stück unter 10k quasi geschwommen bin. Jetzt ist die Schwelle überschritten. Bisher kam noch nichts, gerade aus der veganen Szene. Natürlich kommt auch ab und zu mal eine Nachfrage so per Message irgendwie. Du willst vegan sein, du bist ja gar nicht schlank. womit hat denn das zu tun? Aber generell glaube ich, dass die vegane Szene aktuell eh gerade total gespalten ist. Auch so wie generell da draußen in der Welt, wo die Leute sagen, ah, Corona hier. Und dann sage ich, nimm's doch einfach mal easy peasy, also nicht easy peasy mit Leichtsinn, sondern so, hey, mach doch das Beste draus, nennen doch diesen Virus Coroni Maroni und schon sieht die Welt ein bisschen besser aus und wir arrangieren es jetzt. Und genauso ist es halt auch im veganen Leben, wenn man halt einfach sagt, okay, wir arrangieren uns und wir machen jeden Tag, versuchen wir das Bestmögliche für die Welt, für die Zukunft, fürs Klima, für die Tiere vor allem, ganz, ganz wichtig und natürlich auch für unseren eigenen Körper. Und man kann halt auch nicht immer perfekt sein. Also man wäre es vielleicht auch gerne, aber es geht halt, funktioniert halt überhaupt gar nicht. Und aber klar, natürlich gab es auch schon auf der Lidl-Seite auch schon Hate-Kommentare hier, warum dies, das, warum macht ihr das so? Und dann ist halt eben, die Antwort halt immer so, ja, weil das unser Weg ist und wir uns dafür entschieden haben, den Weg so vegan zu gehen. Und hey, Lidl hat 650 vegane Produkte im Sortiment und keiner weiß es. Also hat niemand so viele vegane Produkte da draußen im Sortiment. Und das ist halt echt unfassbar toll. Und ich bin froh, halt das Ganze mitformen zu können. Und ich glaube, da musst du halt auch ein bisschen dickes Fell haben und auch manchmal ein bisschen Hate irgendwie abhaben können. Auch wenn mir das auch nicht immer einfach fällt. Also manchmal ist es auch so, dass ich denke so, ey, für was mache ich das denn bitte? Ich habe gesagt, ich mache das doch nicht, weil ich es witzig finde, sondern damit wir nachhaltig etwas bewegen können in unserer Gesellschaft und vielleicht irgendwie die minimale Lösung haben, hier den ganzen Schuppen irgendwie aus dem Dreck zu ziehen. Oder Ja.
Auf alle Fälle spannend, dass das natürlich auch dich irgendwie nicht kalt lässt, wenn da mal so ein paar Hate-Kommentare rumkommen. Aber das ist ja auch mehr als menschlich, ne? Wenn jemand das alles komplett so wegsteckt. Das gibt's, glaube ich, in den seltensten Fällen. Du hast, nachdem du aus Berlin weg bist, ja auch dein eigenes Restaurant gegründet.
Das ist richtig, genau. Timo Franke, Vegan Cuisine, das Restaurant, hat auch schon einen relativ tollen Plan, wollte dann so ausbauen mit Das Catering und hat dann auch ein paar kleine Produkte, der Ketchup, die Mayo und so weiter und so fort. Und dann halt eben immer Timo Franke, Vegan Cuisine, Produkt. Und das Restaurant lief auch ganz gut und man hat sich so in der veganen Szene gesagt, so, das ist eins der besten 5 veganen Restaurants in Deutschland. Und ich würde auch sagen, so, das war halt auf jeden Fall so. Also wir haben eine gute Mischung gehabt zwischen Comfort Food und Fine Dine und haben das echt gut hinbekommen, haben wirklich alles handgemacht. Wir haben die, ja, also heute nichts mehr Besonderes, aber wir haben die Fritten selber geschnitten und haben die Triple Fried Fries nach Rezept von Hessen Blumenthal und so weiter und so fort.
Triple Fried Fries, geil.
Ja. Ja, die sind übrigens auch in meinem Kochbuch. Also wer nicht weiß, wie die gehen, Kochbuch kaufen und ab geht die Luzi. Beste Fritten der Welt. Shoutout an meinen Freund Hessen Blumenthal, der nicht mein Freund ist, aber ja.
Du wärst gerne mit ihm befreundet.
Ja. Und genau, und jetzt habe ich einfach mal, weil ich lachen musste, den Faden verloren.
Es ging um deinen eigenen Laden.
Um meinen eigenen Laden. 2 Jahre Punkrock, also purer Punkrock. Es war mega geil. Ich war in jedem Format vom Südwestrundfunk, war im ARD-Buffet regelmäßig zu Gast und durfte da kochen. Und ja, aber gut kochen reicht halt einfach nicht. Und man hat da manche Dinge nicht so unter Kontrolle, die man unter Kontrolle haben sollte. Und ich habe anderen Menschen, die mit im Boot waren, sehr vertraut, die halt eben für das Buchhalterische verantwortlich waren. Und wenn die dir aber halt, wie sagt man im Fachjargon, Geld wegchipsen, dann merkst du das halt auch irgendwann erst. Und ich habe es dann halt wirklich gemerkt, als der Vollzugsbeamte oder Vollstreckungsbeamte von der AOK im Raum stand und gesagt hat, er würde jetzt halt echt gern hier quasi einen Koffer voll Geld mitnehmen. Und da habe ich gesagt, es kann nicht sein, es läuft doch alles so, wie es muss. Ich habe doch da extra jemand. Und ja, aber wie soll ich das sagen? Es war partiell der dunkelste Part in meinem Leben, weil in dem Jahr ist dann auch mein Opa gestorben und es war halt echt ein, ich habe mich von meiner Partnerin getrennt, es war ein echt Scheißjahr. Aber so im Nachhinein kann ich sagen, es war die wertvollste Erfahrung, die ich in meinem Leben machen durfte. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, der Weg wäre sehr viel steiler nach oben gegangen, hätte ich alles durchgezogen mit allem drum und dran. Aber irgendwann wäre dann der Absturz gekommen und je weiter du quasi die Treppe und das Hochhaus hochkletterst, umso weiter fällst du nach unten. Und so konnte ich so fallen, dass ich es überlebt habe. Ich habe es überlebt und durfte mich halt einfach mit unfassbar eisernem Willen wieder irgendwie zurückkämpfen und vor allem mit einer Vision, mit einem Gedanken, mit einem klaren Gedanken, was möchte ich denn in meinem Leben erreichen? Ich möchte Menschen inspirieren, ich möchte Menschen zeigen, wie einfach vegan kochen ist und genau das mache ich jetzt jeden Tag und ich kann fucking nochmal hauptberuflich vom Veganismus leben. Also, also das ist absolut ein Traum. Ja. Und es macht Spaß. Und ja, wie soll ich sagen? Da ist immer noch so, es zwickt immer noch mal ein bisschen, auch wenn ich dann manchmal Bilder sehe und da ist jetzt ein Burgerladen drin und aber jetzt ist geiler, wenn ich ganz ehrlich.
Ja, aber tatsächlich hast du ja auch schon öfter solche Rückschläge erlebt, ne? Nicht nur mit deinem Herz-Kreislauf-Kollaps oder mit deinem eigenen Restaurant, sondern du wärst Deutschlands jüngster Sternekoch geworden.
Ah ja, ich hatte mit 21 so, oh, ja, es ist eigentlich, ich bin sehr ein impulsiver Mensch, was meine Entscheidungen betrifft. Ich sage so, ja, hört sich geil an, lass mal machen. Ich habe da eine Küchenchefstelle bekommen in einem Laden im Schwarzwald und habe da unfassbar geile Scheiße gekocht und habe da dann mitbekommen, so, hey, man spricht halt darüber, dass du eventuell den Stern bekommst. Und dann war da, dann bin ich den einen Tag rausgelaufen und habe da dann halt diesen Mercedes gesehen mit Karlsruher Kennzeichen, mit Reiseführer oder nebendran ist hier Guide-Mischle auf dem Beifahrersitz liegen. Und da habe ich gedacht, ja, heute ist es soweit. Und der Tester war aber komplett privat einfach da, weil er halt einfach von Sassbach-Walden nach Bayersbronn gedacht hat, es sieht nett aus, man hat schon was gehört und ich gehe da was essen. Und naja, einer meiner Köche hat es halt massiv verkackt, weil der die Beilagen kalt rausgegeben hat. Und dann hat er gesagt so, hey, Sie wären eigentlich so weit, schon einen Stern zu bekommen. Aber gehen Sie doch mal noch mal ein paar Jahre, ein, zwei Jahre in ein Restaurant und lernen Sie noch mal. Und dann habe ich einen Stern nicht bekommen, natürlich. Und dann habe ich gekündigt.
So, ich habe den Stern nicht bekommen und tschüss.
Ja, da war dann so die, ja, ein Bip Gourmand. Und dann hat er gesagt, nee, dann hat er gesagt, was will ich denn mit Scheiß? Also wenn Stern, dann. Ja. Und
gerade auch mit 21, wenn du so krass ambitioniert bist und da im Laden bist und dann stehst du, bist du nicht innerlich explodiert.
Ja, und aber es war ein Experiment, es war auch einfach eine Erfahrung und es war toll, eine echt große Brigade zu haben von 10 Köchen. Ich glaube, das haben auch ganz wenige Sterne-Restaurants heute noch 10 Leute in der Küche stehen, weil das Ganze ja bezahlt werden muss. Mhm. Und kein Mensch tut sich mehr 16 Stunden Arbeit heute an, muss man ganz ehrlich sagen. Bin ich auch echt froh drüber, dass so viele Leute sagen so, ey, nee, ja, ein Vogel, 16 Stunden, no way. Mhm. Aber es war toll, also es war mega, also und ich bin froh, dass alles so gelaufen ist bisher, wie es lief, mit allen Rückschlägen, mit allem drum und dran. Mhm. Ansonsten wäre ich heute, glaube ich, nicht der Mensch, der ich wäre, und es gäbe in so einem Podcast wie diesem überhaupt gar nichts zu erzählen.
Das denke ich mir auch immer. Du hättest nichts zu erzählen, wenn nichts passiert ist. So, und oft ist es ja so, ne, wenn du einmal in die Scheiße greifst, dann der Teufel scheißt immer auf den größten Haufen, habe ich schon mal gehört.
Ich meine, wir haben im Schwarzwald echt unfassbar viel Industrie, und ich hätte auch sicherlich bei der Bosch oder bei der Schaeffler Group eine Ausbildung machen können und als Industriemechaniker irgendwo arbeiten. Aber da werde ich dann halt mit meiner Vespa-Tasche jeden Tag da irgendwo hinklopfen und hätte gesagt, ja, grüß euch, und hätte dann um 15:30 Feierabend gemacht. Und was dann mit dem Leben machen? Also ganz ehrlich, das ist doch für mich nicht erfüllend.
Ja. Das ist tatsächlich auch ein gutes Statement, was man mit rausgeben kann, zu gucken, ob das, was man tut, auch erfüllend ist und einem richtig Spaß macht.
Definitiv, definitiv. Ja.
Timo, nächste Herausforderung, zweite Kategorie, und zwar Allerlei aus Kühlhaus 3.
Allerlei aus Kühlhaus 3.
Ich komme heute Abend nach Hause, hatte keine Zeit mehr einzukaufen, mache meinen Kühlschrank auf und habe dort 3 frische Zutaten. Du hast meine komplette Küche mit Reis, Sojasauce, Gedönse, Gewürzen, und darfst mir aus den 3 Zutaten was zaubern, beziehungsweise mir eine Rezeptidee mit nach Hause geben, was ich heute Abend kochen kann.
Verrat mir, was hast du?
Also, es gibt einen angebrochenen Becher Kokosjoghurt, ungesüßt. Es gibt einen halben Spitzkohl und es gibt noch eine Seitan-Bratwurst.
Eine Seitan-Bratwurst. Dann würde ich dir eine indische Version von einem Bayerischkraut machen. Ja? Mhm. Würde diese so ein bisschen mit Curry, mit schönen Gewürzen. Ich muss ja jetzt auch erstmal in die Schublade gucken, was du überhaupt da hast.
Ja, sag mir und dann sag ich, ob es da ist.
Curry, dann brauchen wir auf jeden Fall einen Kreuzkümmel. Wir brauchen Salz, Pfeffer, wirst du wahrscheinlich da haben.
Ja.
Genau, schwitzen das Ganze schön scharf an, dass es ein bisschen Farbe bekommt.
Bisschen Knoblauch, Zwiebeln noch?
Erst später, soll nicht verbrennen. Und machen dann, löschen ab mit der Gemüsebrühe. Dann lasse ich es ein bisschen reduzieren, mache ein bisschen Zucker drauf, schmeiß Zwiebeln geschnitten drauf und den Knoblauch, dass das Aroma schön einzieht. Und dann machen wir den Kokosjoghurt ein bisschen auch mit Knoblauch, weil ich Kokos und Knoblauch eine unfassbar tolle Kombi finde. Dann kenne ich so Foodie-Kühlschränke, da findet sich immer irgendwo noch eine Zitrone. Press mal rein. Mach mal als Topping oben drüber, und dann haben wir die Bratwurst, die schneiden wir einfach klein, braten die separat nochmal an und mengen die einfach ein bisschen unter. Mhm. Genau, und ich habe hier noch ein Brötchen im Rucksack. Das gebe ich dir einfach mit. wo wir eigentlich auch schon bei einem Gastgeschenk waren.
Ah, wow.
Ich hab da gehört, dass du dieselbe Blutgruppe hast wie ich. Die nennt
Blutgruppe
sich,
Döner.
Die nennt sich Kebab. Und ich habe keine Kosten und Mühen gescheut und habe beim Döner um die Ecke dann nochmal eine billige Plastiktüte gekauft. Und genau, da ich ja gedacht habe, dass Curly heute auch da ist, der leider nicht da ist, habe ich 3 Döner mitgebracht. Die sind mittlerweile auch ein bisschen durchgeweicht. Also so ein bisschen eklig wie nach einer Partynacht, wenn du dann halt so gesagt hast, okay, du hast noch einen 2. Döner gebraucht, den du großkotzig mitgenommen hast und da schaffe ich locker. genau so sieht es auch jetzt in der Tüte aus.
Geil.
Und sie ist ein bisschen matschig und durchgeweicht, aber habe ich noch gar nicht verraten. Ich plane ein neues Business neben Vegan United und zwar den Allmann Grill, weil wir ja beide schon festgestellt haben, dass wir in dieser Stadt überhaupt keinen guten veganen Döner bekommen. Ich habe jetzt quasi so, ja, by the way, fast sicher einen Foodtruck gekauft. So einen kleinen runden.
So eine Knutschkugel?
Ja, genau, so ein Espresso-Mobil eigentlich, so ein bisschen größeres. Und möchte da halt irgendwie auf verschiedenen Märkten in Berlin und verschiedenen Festivals und veganen Straßenfesten und so weiter und so fort mit dem Allmann Grill eben da sein, weil ich bin ja kein Türke, nimmt mir keiner ab. Und der Allmann Grill, und da wird es dann auch so Döner geben mit Schnitzelstreifen oder die German Roll mit Kartoffelsalat, Maultaschenstreifen, schön angebraten, Zwiebeln, Knoblauch dazu. Und ein bisschen Sauerkraut rein, Röstzwiebeln, zack, hast du das als Dürüm.
Das habe ich auf Instagram, der Allmann-Dürüm, oder ne? Hast du auch genannt.
Ja, ja, genau, der Allmann-Dürüm.
Geil. Also sag mal so, an Kreativität mangelt es dir definitiv nicht.
Es fehlt mir halt immer nur die Zeit, die ganzen Sachen irgendwie umzusetzen.
Aber bist du dann auch in der Produktentwicklung tätig? Also zum Beispiel jetzt bei Lidl oder so, entwickelst du wirklich ein veganes Schnitzel mit oder gibst du nur Feedback?
Bisher gebe ich das Feedback, aber ich möchte die Weltherrschaft übernehmen, das ist ganz klar.
Na klar.
Ich habe leider keine Servietten.
Die haben wir hier.
Und
Timo hat wirklich Döner mitgebracht.
Ja,
ich kack ab. Curly, schade, dass du nicht da bist. Da muss Stein leider mitessen.
Selbst schuld, würde ich mal behaupten. Und ich weiß nicht, also das Thema ist ja, ein Döner allein essen ist ja so ein bisschen trocken. Und da ich weiß, dass du so ein Mensa-Mädchen bist, habe ich uns noch ein Bembelchen mitgebracht.
Oh nein.
Ja. Ist aber ein Frankfurter Appleboy. Curly hat Bier bekommen, du bekommst ein Bembelchen.
Ich muss dir was verraten, ich vertrage keinen Apfelwein.
Ah, dann nimmst du das Bier.
Aber gut, dass Curly nicht da ist. Curly, es tut mir schrecklich leid. Du wirst mich hassen, wenn du diese Folge hörst. Ich nehme dein Bier.
Ja, und ich habe extra auch, also ich habe, es war nicht einfach, ein Appleboy in Berlin zu bekommen, aber bei einem Supermarkt am Zoo, der immer offen hat, gibt es tatsächlich auch Appleboy. Und ich habe aus politischen Gründen nicht Bamble with Care genommen.
Ja, das solltet ihr alle tun. Also, den guten Postmann Frankfurter Äpfelwein. Appleboy. Ja, mein Papa ist ja Frankfurter. Ich habe auch tatsächlich mal in Niederrath gewohnt, ein halbes Jahr. Also, ich bin da gar nicht so weit weg vom Mensa Mädchen zur Frankfurterin. Geil. Ach, cool. Mega geil. So, ich muss jetzt hier mal reinbeißen.
Beiß mal rein.
Ich hoffe, ihr verzeiht es mir. Essgeräusche und so sind ja nicht so. Und es gibt Rotkraut und frisch so Baby-Mangold.
Sogar ein bisschen vegane Feta noch mit rein. Du hast jetzt wahrscheinlich erstmal nur relativ viel Salat erwischt, aber das Wichtige ist ja, dass du alle Bestandteile, sag ich mal, Rotkraut, Weißkraut, schön marinierst. Und ich schmeiß zum Dönerfleisch tatsächlich immer noch eine Paprika rein, weil das Ganze unfassbar saftig macht. Habe ich beim Dönermann meines Vertrauens so ein bisschen abgeguckt.
Es schmeckt sehr original, tatsächlich.
Ja, ne?
Also, es ist bisher der beste vegane Döner, den ich gegessen habe.
So muss das sein.
Ich danke
sein.
Dir für diesen kulinarischen Genuss. Wir essen das gleich fertig. Ich möchte nicht mit vollem Mund hier reinsprechen. Sehr, sehr geil. Danke.
Hold up.
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Aber liegt es da nicht auch total nahe, den nächsten Foodtruck in Hollywood zu eröffnen, wenn du da so gut Connections hast?
Ja, also ich wurde ja schon so ein bisschen mit einem zwingenden Auge eingeladen von den Herrschaften, dass ich doch mal den Weg jetzt auch nach Hollywood finden soll, dass ich da auch mal vor Ort kochen kann. Ja, also wir müssen mal gucken, wie das Ganze sich mit Corona entwickelt. Aber dann glaube ich, dass es dieses Jahr definitiv noch klappt. Aber wir haben tatsächlich hier bei Daniel Hamm im September einen Tisch reserviert in New York. Mhm. Genau, weil ich gesagt habe, okay, wenn der jetzt rein oder nur noch vegan kocht, dann muss ich da definitiv hin. Und jetzt genau warten wir noch auf die Bestätigung, dass das mit dem Tisch klappt. Ja. Und ja,
was gibt's da zu essen?
Ich habe keine Ahnung.
No risk, no fun.
Ich werde auch überhaupt gar nicht auf die Karte gucken, sondern ich werde es einfach nur genießen. Und ich meine, eins der besten Restaurants der Welt, da musst du halt einfach mal vertrauen. Also das ist mir eigentlich relativ wurscht, was es da zu essen gibt. Ich werde einfach nur essen und gucken, ob quasi die Reisekasse dazu reicht, dass ich mich vor Ort etwas mit Wein betrinken kann.
Knüpfst also an deine alten Berliner Zeiten mit Willi Schlögel an.
Ja, jetzt, wo man auch wieder so raus darf, klappt es auch ganz gut.
Ja, das wird bestimmt eine mega Erfahrung. Geil.
Definitiv.
Sag mal, kochst du überhaupt zu Hause noch? Oder wenn du dann die ganze Zeit in deiner Rezeptentwicklungsküche stehst, du machst ja noch viel mehr als nur Werbespots mit Ralf Möller und Ocklum zu drehen.
Ich schreibe ja total viele Rezepte tatsächlich auch für Lidl und für mich, für meine Reels, für die Reels mit der Anne und so weiter und so fort. Und ich bin da echt ganz viel am Rezepte schreiben und wenn ich schreibe, dann muss ich die auch ausprobieren. Und da muss natürlich auch immer gut gegessen werden. Und zu Hause koche ich tatsächlich nur Samstag, Sonntag, wenn überhaupt. Oftmals ist es dann halt auch wirklich nur eine Pizza, die ich mir bestelle am Sonntag oder am Samstagabend.
Mhm. Also auch Comfort Food durchgehend.
Muss, ne? Also
nee, kann ja sein. Also ich erinnere mich, Timo und ich haben zusammen ein Fotoshooting für ein Kochbuch gemacht. Und da gab es eben nur so Comfort-Food-Sachen, ne, mit Seitan, Gedönse und Soja-Hack und Soja-Schnetzeln und hast du nicht gesehen. Und ich erinnere mich, wann war das gewesen? Ende Oktober, November?
Ja, ja.
Ich kann bis heute keine Soja-Schnetzel mehr sehen, weil ich mich so in dieser, es war fast eine Woche, so daran übergessen habe. Und das war bei meinem Laden damals genauso, ne? Oder ich habe auch mal in der Straußwirtschaft gearbeitet und quasi den ganzen Abend Kartoffelpuffer gebacken. Danach konnte ich die wochenlang nicht mehr sehen.
Absolut. Es geht mir auch ganz oft so, dass ich halt ein bestimmtes Produkt überhaupt gar nicht mehr sehen kann. Und so ging es mir tatsächlich, als Beyond Meat auf den Markt kam. Da hatte ich in Bühl, in meiner Heimat, stand auf dem Weihnachtsmarkt und es war natürlich ein Hype, natürlich, hey, Timo Franke ist wieder da und er hat diesen berühmt-berüchtigten veganen Burger aus Amerika dabei und ich habe mich da so an Beyond überfressen, dass ich es nicht mehr essen kann, bis heute nicht, also es schmeckt mir nicht, ich kann es nicht mehr riechen, aber wenn du halt irgendwie 8.000, 9.000, 10.000 Burger weggebraten hast in so einer 3x3 großen Hütte, dann riecht jede Pore deines Körpers nach Beyond Meat und du bekommst es lange nicht weg.
Ja. Ich habe letztens auch, ich weiß gar nicht wo, aber es war irgendwie so ein Fischersatz gegessen und das hat so penetrant nach Fisch geschmeckt. Ich konnte es nicht essen. Das ist auch so ein Gewöhnungsding, ne? Wenn du dann anfängst, dich vegan zu ernähren, dann denkst du immer, oh, es riecht geil, oh, ich würde gerne mal wieder, aber nee, machst du dann halt doch nicht. Und wenn man dann eben so ein krasses Ersatzprodukt, da gibt es auch eine israelische Marke, die super krass auf Instagram gerade Werbung macht, wo ich mir denke, das finde ich so da krieg ich Gänsehaut, wenn ich dran denke, dass man das, also kann ich mir jetzt nicht vorstellen.
Ich bin gespannt. Berlin ist ja hier the place to be, wo es zuerst in Deutschland gedroppt werden soll. Soll noch ein paar Wochen wohl dauern. Ich habe da mal bei einem Koch, der das wohl vertreibt oder beziehungsweise der erste Kontakt sein soll, nachgefragt und er hat gesagt, ja, es dauert noch ein paar Wochen, bis es da ist. Aber ich bin da wirklich gespannt, ob das Zeug hält, was es verspricht, weil die Werbebilder sehen mega aus, aber wenn man das Produkt dann so auf einem Foto sieht, dann denkt man so, Aber ich bin gespannt, wie es wird eben.
Ja, ist ja ganz oft so, ne, dass man was sieht und denkt so, ach geil, und dann isst man es und denkt so, Aber da die Entwicklungs- das Potenzial ist ja unendlich, ne? Was man da auch hört mit Retortenfleisch oder auch Käse, ne? Was jetzt nicht nur aus Cashew, sondern irgendwie aus anderem Material hergestellt werden soll oder 3D gedruckt, hast du nicht gesehen? Das ist richtig krass. Wie kommst du da an deine Informationen? Bist du da so richtig am Puls der Zeit, was diese Produktentwicklung auch angeht oder?
Ich verbringe tatsächlich unfassbar viel Zeit auf Instagram und folge da auch einigen Accounts im Prinzip im weltweiten Sinn, die dann halt eben Produkte haben, die es halt bei uns überhaupt gar nicht gibt. Und ich recherchiere viel und versuche da immer rauszufinden, was es gerade gibt, weil ich dann halt natürlich auch meinem großen Kunden Lidl halt eben sagen kann, so hey, das ist der krasse Shit, das müssen wir mal probieren. Und oft werden halt auch einfach Informationen an mich herangetragen, dass das halt heißt von verschiedenen Firmen, so hey, wir haben da gerade was in der Pipeline, ich schicke dir das mal zu probieren, bitte gib einfach mal deine Meinung ab. Und und dann sage ich so, naja, meine Meinung abgeben, das ist ja eigentlich auch schon eine Dienstleistung. Wie bekommen wir jetzt einen Deal hin? Und und dann wird da quasi abgeschlossen, wie was funktioniert im Prinzip, dass ich meine Meinung da abgebe, weil natürlich ist es toll, hier die Meinung abzugeben, aber das ist ja eigentlich auch schon eine Beratung. Da ist ja relativ spannend, dann eben die Produkte geschickt zu bekommen. Und man muss ganz ehrlich sagen, vieles kannst du halt wirklich in der ersten Phase des Produkts, des Neuen, wirklich in die Tonne treten, wo ich dann sage, so, hey, ihr könntet euch 3, 4, 5 Korrekturdurchläufe sparen, wenn ihr euch einen guten Food-Entwickler ins Haus holt und so mit einem zwinkernden Auge dann immer und sagt, wenn ihr den Food-Techniker habt, der das machen kann, dann kann man da gut kooperieren und sagen so, hör zu, wir bringen die Technik und den Geschmack zusammen und dann müsst ihr weniger Korrekturrunden fahren, die ihr in so einer Produktentwicklung braucht. Ja,
Ja. Tatsächlich. Das ist ein mega spannendes Thema. Wie gehst du überhaupt noch essen? Ich meine, wir kennen uns ja auch ein bisschen und du hast so viel zu tun. Du bist ja quasi den ganzen Tag bei dir im Office, also Timos Office besteht aus einer Küche. Timo ist in der Küche und ist permanent am Kochen, Rezept entwickeln. Hast du da überhaupt noch Zeit oder nimmst du dir die Zeit, auch zu gucken, was so gastrotechnisch in Berlin los ist?
Ja, schon. Und ich muss halt leider sagen, gerade in Berlin ist vegane Küche mehr Quantität als Qualität. Es gibt unfassbar viel, aber qualitativ richtig wenig Gutes. Es gibt da den einen oder anderen neuen Laden, wo ich sage, so, hey, cool, aber es gibt qualitativ so wenig Gutes. Es ist halt einfach viel da und du kannst in Berlin halt echt an jeder Ecke eigentlich irgendwas Veganes bekommen. Also irgendwas geht immer, es sei denn, du gehst jetzt ins tiefste Hellersdorf oder was auch immer. Und obwohl, da gibt es auch einen Asiaten, der veganes Gericht auf der Karte stehen hat. Aber qualitativ gibt es zu wenig Gutes. Und das ist ein bisschen schwer, da muss ich unfassbar viel tun und bin dann ganz gespannt, was sich da tut. Ich hoffe, dass die Kantstraßenmafia da mal ein bisschen noch mehr auf den veganen Zug aufspringt. Und
schau da dann, Duck.
Ja, wenn du Hilfe brauchst, ich wohne nicht so weit weg.
Also. Call Timo. Aber liegt es da nicht nah und kribbelst dir da nicht auch manchmal in den Fingern zu sagen, oh, ich will einfach auch, dass es einen Laden gibt, wo es einfach geiles veganes Essen gibt, nochmal selbst was aufzumachen, jetzt abgesehen von dem Eimann-Grill-Foodtruck-Anhänger?
Ja, wir haben da auch schon die ein oder anderen Konzepte in der Schublade liegen.
Ah, ja.
Aber also das Ganze zu eröffnen wäre jetzt gar nicht das Problem. Aber du hast halt einen unfassbaren Fachkräftemangel und was halt einfach pervers und krank in Berlin ist oder beziehungsweise in jeder großen deutschen Stadt, sind die Ablösen, die die, ganz ehrlich, sorry, ich muss das jetzt sagen, die die Penner wollen für ihr Interieur, was 25 Jahre alt ist, und dann wollen die noch 120.000 Euro für Sperrmüll, dass die da rausgehen. Mhm. Und dann sage ich so, ihr habt doch einen Vogel. Also ganz ehrlich, also wer nimmt sich denn die Freiheit raus, für Schrott im Prinzip so viel Geld zu nehmen? Und man muss ganz ehrlich sagen, die Läden sind so unfassbar trashig eingerichtet, oftmals. Und ja, das ist eigentlich der einzigste Grund, warum ich da jetzt noch nicht irgendwie so vorpresche. Aber ja, hier fingers crossed. Ich hoffe, da tut sich in den nächsten anderthalb, zwei Jahren definitiv irgendwas. Und auch Läden, wo man dann halt einfach sagt, okay, da kann man halt echt gut vegan essen gehen, gar nicht irgendwie fein dein, weil das gibt so viel. Und ich meine, da will ich dem Timmy irgendwie nicht reinkreuzen. Der kommt hier aus Kreuzberg, aus der Hut hier. Und ja, der ich glaube, der hat immer noch zu viele Gillette-Updies in seinem Freundeskreis. Soll der einen veganen Feindein eben machen? Ich mache dann, keine Ahnung, man kann ja auch mal gucken, dass man einfach alte Berliner Küche auskramt, irgendwie alte preußische Rezepte von mir aus mit Mehlknödel oder was auch immer. Aber einfach Sachen, die einfach geil schmecken, ein gutes Gulasch, vielleicht irgendwie eine nachgebaute Berliner Leber, wie auch immer. Einfach Sachen, die richtig, richtig lecker schmecken und mit denen ich dann halt auch so den Fleischesser überzeugen kann und sagen, hey komm, dann geh halt mal mit deiner Nichte vegan da essen. Also tut dir ja auch nicht weh. Und wenn der dann sagt so, okay, schmeckt besser, als ich gedacht habe, dann haben wir viel erreicht.
Ja. Was mir noch so ein bisschen fehlt, ist so geile Patisserie. Es gibt einen Laden, da war ich aber immer noch nicht gewesen. Aber ansonsten ist patisseriemäßig in Berlin, was die veganen Sachen trifft, noch kaum was los, ne?
Es ist schwer. Natürlich gibt es Sachen immer wieder, und aber leider sind ganz viele ganz schwankend in der Qualität. Dann gibt es natürlich vegane Donuts, alles schön, gut und toll. Aber vegane Patisserie fehlt tatsächlich auch sehr. Und ich kann halt auch nicht alles machen, ne?
Mensch, Timo, wir klonen dich einfach.
Ja.
Ja. Housekeeping, Post für Sie. Ich glaube, es hat geklingelt. Wenn es klingelt, ist das meistens das Housekeeping und dann kommt Post vom Housekeeping. Und in dem Umschlag wissen weder der Curly, unser Gast, unsere Gästin, noch ich, was drinsteht. Hi Britt, hi Timo, ihr habt einen freien Tag und ein paar Freunde in der Stadt. Wie sieht der perfekte kulinarische Tag in Berlin aus? Frühstück, Lunch und Dinner. Wo geht ihr persönlich gerne hin und wo kann man auch gut mit Freunden hingehen?
Abendessen wird bei mir stehen. Da hat tatsächlich in Mitte ein neuer Laden aufgemacht von einem. Da ist der ein alter Kollege aus dem Adlon, der Martin Müller, der auch das oder hat oder hatte das Tisk Speisekneipe, der ist da Küchendirektor, nämlich das Okan. Ich hoffe, man spricht es gut aus. Da würde ich, glaube ich, abends hingehen, weil es sich echt gut lohnt. Da würde ich nochmal zu einem weiteren Kollegen aus dem Adlon gehen, in der Rosa-Luxemburg-Straße. Nämlich hat der so einen Bowl-Laden aufgemacht. Jetzt muss ich kurz überlegen, wie er heißt. Der ist zwar nicht rein vegan, aber ich weiß, dass es qualitativ so gut ist. Und er hat mich jetzt die Tage auch nach einem veganen Glückskeks-Rezept gefragt. Habe ich ihm natürlich gegeben. Nämlich Chicky Poke. Genau, der liebe Holle aus dem Uma. Da war der Patissier. Und der hat jetzt auch einen tollen Laden aufgemacht. Da wäre Mittag und Abendessen wäre da schon mal abgesichert. Und Frühstück tue ich mir immer schwer. Aber vielleicht hast du einen Tipp.
Also pass auf. Ich würde vorschlagen, wir treffen uns bei dir. Und du hast nämlich auch einen riesigen Esstisch bei dir im Office. Und ich mache für uns Frühstück, weil ich nämlich auch keinen Frühstücksspot kenne, wo es richtig geiles veganes Frühstück gibt. Und ich würde tatsächlich für das Frühstück bei Means Cake, das ist auch der Laden, von dem ich gerade gesprochen habe, ein bisschen Patisserie und geile Croissants besorgen und uns einen geilen veganen Brunch machen. Und das UKAN steht bei mir auch auf der Liste. Da muss ich unbedingt hin. Und ja, ansonsten denke ich, alle, die mit uns auf Tour gehen, die haben ziemlich den Jackpot getroffen.
Ah, definitiv. Also wir werden auf jeden Fall alle sit und satt und wahrscheinlich auch ein bisschen betrunken.
Definitiv, das gehört dazu. Timo, du hast, ich muss gerade dran denken, das fällt mir noch ein, Hendrik Otto aus dem Athlon Esszimmer, der war ja auch bei uns im Podcast gewesen. Hast du den damals im Athlon noch erlebt? Oder?
Ich habe den im Athlon natürlich noch erlebt, aber der verkriecht sich da oben halt oder hat sich da halt echt verkrochen. Man hat den im Haus gar nicht so viel gesehen. Mal halt eben in der Kantine. Hat man den gesehen ab und zu. Da gibt es auch eine lustige Anekdote. Ich war auf jeden Fall mit einem der beiden Herrschaften, mit dem Holle und mit einem Kollegen, der auch im Athlon gearbeitet hat, waren wir natürlich im Felix feiern, weil wir kommen ja über die Feuertreppe hinten relativ gut ins Felix, haben da gefeiert wie die Großen, ne? Und wie ist es dann nach dem Feiern? Man hatte so ein bisschen Hüngerchen, ne? Und dann sind wir quasi in den Katakomben drumherum gelaufen und haben gedacht, lass doch mal jetzt heute Nacht mal noch schnell in der Kantine vorbeigehen, ein Teechen holen oder einen Kaffee und ein Croissant. Naja, ich war damals halt auch nicht so schnell, sag ich mal. Aber die Jungs, die sind halt die Treppen relativ schön hochgerannt. Und das Problem war, ich hatte beim Feiern die Hotelkarte verloren. Und du kommst halt aus dem Athlon ohne Hotelkarte, also ohne Mitarbeiterhotelkarte auch nicht raus. Also saß ich da in diesem kleinen Zwischenhof, Athlon-Mitarbeiter wissen welcher, saß ich da und hab mein Tierchen geschlürft, hab mein Croissant geknabbert und dann plötzlich kommt halt einfach ein Vorgesetzter relativ früh morgens rein und fragt so, na Herr Franke, was machen Sie da? Ich so, Tee und Croissant. Also naja, jetzt lasse ich Sie erstmal raus, schlafen Sie sich aus und später würde ich sagen, wir sehen uns dann im Büro.
Upsi.
Ja, habe eine Abmahnung bekommen. Aber er war dann, ja, wie soll ich sagen, war gerechtfertigt, war okay. Aber ja, es ist auch eine Geschichte, an die ich mich immer gerne zurückerinnere. Und es war sehr kalt, es war Winter, muss man dazu sagen. Und meine Jacke war irgendwo in der Umkleide tatsächlich. Ja.
Ach, krass, oh Gott. Ja, alles gut gegangen, würde ich sagen. Timo ist nicht erfroren und kam raus und hat heute eine Gemeinsamkeit mit Hendrik Otto, nämlich Suppen.
Suppen, ja, ja, ja. Ja, stimmt. Der Herr macht jetzt auch Suppen im Glas, Sterneküche im Glas.
Sterne im Glas, genau.
Sterne im Glas, ja. Ja, und ich mache leckere Omasuppen im Glas und Linsendal. Linsendal, das ist der absolute Runner. Unfassbar, was wir dieses Produkt verkaufen. Also.
Ach, krass. Also für alle, die jetzt den wirklich geilen Döner nicht probieren können, weil der ist nur für mich, können sich die Suppe vom Timo reingönnen. Wo kriege ich die?
Dürfen wir das so offen sagen? Ja, bei der Karlsruher Drogerieunternehmen, sage ich jetzt mal, DM. Genau, da gibt es meine Suppen und es ist tatsächlich ein unfassbar stark verkauftes Produkt. Auch wenn ich muss ich ganz ehrlich sagen, heute gar nicht mehr so happy bin mit dem Produkt. Ich würde ein paar Anpassungen machen, werden aber in Zukunft kommen. Und wir feilen da noch an weiteren leckeren Rezepten. Im Sommer kommt eine Tomatensuppe à la Nonna in die Regale. So richtig, wie die italienische Mama sie gekocht hätte. Und dann, was dann auch nicht so weit liegt, eine tolle Bolognese im Glas und so weiter und so fort. Also die Range, die wir gerade irgendwie entwickeln, die ist riesig. Da muss man halt einfach nur gucken, was der Markt gerne nehmen würde.
Mhm. Sag mal, wann können wir deine erste Fernsehshow erwarten? Du hast mit so vielen Film- und Fernsehleuten zu tun und bist so oft vor der Kamera und hast dich ja jetzt auch profiliert. Ist da vielleicht schon was in der Mache?
Es ist leider noch nichts final in der Pipeline. Es sind da wohl auch Ideen schon da von verschiedenen Seiten. Aber ich habe da tatsächlich noch nichts, was ich irgendwie preisgeben kann. Ich habe auch bisher selber keine Gespräche mit irgendwelchen Fernsehsendern geführt. Aber was ich sagen kann, ich werde demnächst aus eigener Tasche Pilotfolgen produzieren lassen, die ich dann an verschiedene Sender einfach schicken will und sagen, so, könnt ihr haben, müsst ihr nehmen. Ja,
ja, ich verschwende das Potenzial.
Ja, total. Und
das macht immer Spaß, hier zuzugucken.
Ich muss auch ganz ehrlich sagen, mittlerweile fühle ich mich hinter der Kamera auch total wohl. Wenn ich mich da an meinen ersten Fernsehauftritt live, also
du meinst
mein live war mein erster Fernsehauftritt beim ARD-Buffet. Und mein erster Satz, nachdem mich die Moderatorin gefragt hat, was gibt's denn heute Tolles, dann sage ich Aprikosen-Zucchini-Küfte mit Kürbisquatsch. Also es war schon auch ähnlich, aber ich hab im Sprechen gemerkt, dass ich mich schon verspreche und wollte schon eigentlich sagen, nee, Quatsch gibt's gar nicht. Und es war dann Aprikosen-Kürbisquatsch und es war ja, toll, ja.
Aber Buffet wird immer live gemacht, ne?
Ja, das ist so der Omi-Sender. Da war dann ganz süß, da haben ganz viele Omis geschrieben, sie hätten da noch eine Enkelin, die noch verheiratet werden muss. War angenehm, war okay, aber ja, also mittlerweile fühle ich mich da hinter der Kamera oder vor der Kamera, wie man es eben nimmt, ja, sehr wohl. Und ich vergesse die Kamera auch relativ schnell. Das sind so die ersten Momente, wenn man quasi beispielsweise jetzt mit dem Teleprompter das Ding, wo dann der Text draufsteht, da nimmt man die Kamera noch wahr und danach sind so 5-6 Sekunden. Aber das ist auch bei Kochshows. Wenn man Kochshows gibt, dann nimmt man die ersten zwei Reihen wahr und alles dahinter ist irgendwie auch für den Moment gar nicht existent.
Das ist alles geskriptet?
Bei Lidl? Natürlich wird da ein bisschen geskriptet. Natürlich nicht alles. Es sind Anregungen da. Aber ich glaube, nur so kannst du ein optimales Ergebnis bekommen. Mhm. Weil manche Informationen, also ich habe echt auch ein großes Fachwissen, gerade was auch die Nährstoffe und so weiter angeht, wie beispielsweise, dass halt Quinoa 14 Gramm Protein auf 100 Gramm hat. Das kann dir auch. Die wenigsten Köche können dir das aus dem Stegreif sagen. Oder wenn es dann darum geht, die sparsam oder beziehungsweise den Vorteil von veganer Ernährung für den Planeten eben zu sagen, oder zu sagen, ja, okay, ein Kilo Rindfleisch und 27 Badewannen Wasser. Und solche Sachen werden dann nochmal ein bisschen geskriptet und die Informationen recherchiert. Und die sind dann quasi, werden dann mit Cue-Cards einmal hochgehalten, damit die halt einfach da sind, dass ich da im Prinzip meinen Einsatz nicht verkack. Und ich als Nicht-Profi vor der Kamera im Gegensatz zu den anderen halt auch nicht so viel Zeit koste. Aber es funktioniert gut. Also Cue-Cards sind toll. Kann es jedem raten, der mal vor der Kamera stehen sollte. Schreibt euch auf jeden Fall schöne große Karteikarten, wo ihr die Infos alle drauf habt. Und dann betet den Produzenten, dass er euch große Cue-Cards einfach schreibt. Das ist so einfach und macht so viel Spaß.
Ja, also es ist nicht immer alles Gold, was glänzt, ne? Das ist ja immer so diese shiny TV-Welt, aber voll spannend, da auch nochmal Behind-the-Scenes-Einblicke von dir zu bekommen. Das ist immer spannend. Und vielleicht hast du zum Abschluss noch einen Tipp für alle die jetzt sagen, oh, vielleicht probiere ich das mit dem Vegan dann doch mal. Welches Kochbuch sollte man sich zulegen, wenn man anfangen möchte, vegan zu kochen?
Ich habe da gar kein, also meins.
Definitiv und dann meins.
Meins, das von der Brit. Und dann habe ich heute bei euch in der Verlagswerbung gesehen, dass da ein sehr schönes neues Kochbuch bald erscheint. Da habe ich gedacht, so, das möchte ich gerne haben. Und ich werde dir das auch gleich hier nochmal auf den Zettel schreiben, dass du mir das da auch gleich schickst.
Welches wäre das?
Ich weiß nicht. Meine vegane Kochschule stand unten in so einer
Vegan Rose, für die Sinne.
Vegan
das
für
ist
die Sinne.
Noch nicht, das kommt bald, ja.
Und da habe ich gedacht, das sieht auch schon sehr sexy aus. Und dann habe ich gedacht, so, ja, könnte aber von der Fotografie auch ganz schön in meine Richtung kommen. Ja, aber das finde ich mega gut, dass ich da so den Stein ins Rollen gebracht habe mit der Food-Fotografie und mit der Stilistik eines veganen Kochbuchs, weil seither habe ich so das Gefühl, dass das erste vegane Kochbuch war, was halt echt Stylo Milo war, mit allem drum dran. Und jetzt sind es super, super schön, gerade eben auch im Ventil Verlag. Da wurde eigentlich fast schon eine neue Ära quasi begonnen, glaube ich, irgendwie. Und mir macht mein Buch auch total Spaß, wenn ich's aufmache. Also ich lasse es ganz oft auch im Regal stehen und sage so, ey, lass den Schinken jetzt da drin stehen, weil die Rezepte sind ja, muss man ganz ehrlich sagen, auch fast schon 2,5 Jahre alt. Und wenn ich dann manche denke, so, oh Gott, wenn ich reingucke, es geht ja bestimmt auch so, wenn du in dein Buch reinguckst und denkst, oh Mann, was habe ich denn da geschrieben, bitte? So irgendwie.
Ja, ich meine, du entwickelst dich ja auch einfach weiter, ne? Und dieses Ganze, was viele ja nicht wissen, so ein Entwicklungsprozess von so einem Kochbuch ist einfach total lang. Du machst ein Konzept und dann reichst du es beim Verlag ein und dann stimmst du dich irgendwie noch ein bisschen ab, dann fängst du an, die Rezepte zu schreiben und dann kommen noch ein paar Anmerkungen und dann geht es darum, wer ist der Fotograf und dann musst du es irgendwie ins Lektorat und das ist ein super langwieriger Prozess und bis das Buch dann endlich mal wirklich fertig gedruckt ist und du das in den Händen hältst, da vergeht auch schon mal locker ein Jahr, wenn nicht sogar mehr. Und ich meine, du hast dich super krass weiterentwickelt seitdem und ist bei mir genauso. Ne? Mein Kochbuch ist ja Minimalismus in der Küche. Also abgesehen davon, dass ich auch gar nicht mehr so aussehe, wie ich auf dem Kochbuch abgebildet bin, würde ich auch heute, also ist mein Kochstil halt auch ein ganz anderer geworden. Und das ist ja klar, wenn man irgendwie sich für ein Thema interessiert und da mit Leidenschaft dabei ist, dass man da einfach, ja, mehr lernt und das auch automatisch in seine Arbeit mit einfließen lässt.
Definitiv. Und was mich halt unfassbar weitergebracht hat jetzt im letzten Jahr, sind halt einfach so diese unendlich vielen Rezepte, die ich für Lidl geschrieben habe. Und quasi von absoluten Rezeptentwickler-Profis, die tausende Rezepte im Jahr schreiben, die unfassbare Effektivität im Rezepte schreiben zu lernen. So, und einfach der Workflow ist ein anderer. Du lernst dann halt auch einfach, okay, wie formuliere ich die Dinge so schnell und einfach, dass ich mich gar nicht irgendwie wund tippen muss, sondern das Ganze halt easy peasy, prägnant auf den Punkt bringen und sagen, zack, 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 Schritt, 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 fertig. Und natürlich sind toll umschmückte Rezepte schön, aber wir wollen ja kein Märchenbuch schreiben, sondern halt einfach ein Kochbuch. Die Leute sollen ja verstehen, wie Kochen geht.
Und die sollen ja kochen und nicht einen Roman lesen.
Genau, exakt, ja.
Ja, ist bei mir genauso. Ich liebe das kurz und knackige Anleitungen. Das ist so, wenn du auf Blogs gehst, wenn du ein geiles Rezept auf Instagram siehst, hier klick auf meinen Blog und dann musst du dich erstmal meilenweit runterscrollen, weil dann kommt noch die Geschichte und dann das noch und dann das. Und dann so, ich will zum Rezept.
Ja, exakt. Das ist ja eigentlich das, was ich möchte, das Rezept. Also mir geht es so, wahrscheinlich, keine Ahnung, so Lise Müller und Paul Huber von nebenan, die lesen gerne Geschichten noch, aber eigentlich braucht es kein Mensch. Also meiner Meinung nach, also ich brauche es nicht. Wenn ich ein Rezept sehe, was mir gefällt, dann möchte ich das Rezept und nicht irgendwie die Story.
Hast du auch mal mit einem Rezept komplett daneben? Oder wenn du dir was ausdenkst, dann so, ah ja, das könnt gut hinhauen, ich habe das Gespür für Mengen zueinander und wenn du das dann nachkochst, haut es dann immer hin?
Nie. Also wirklich. Falsch. Ganz viele Rezepte merke ich dann im Nachhinein so, das ist aber kompliziert. So, wenn ich dann mein eigenes Rezept nachkoche und lese, sage ich so, das ist aber kompliziert. Oder beispielsweise im Kochbuch, wenn ich dann so aufschlage und denke so, ah, das ist aber ein tolles Rezept. Und dann lese ich die erste Zeile oder die fünfte Zeile und denke so, scheiße, das ist ein Rechtschreibfehler. Und dann gucke ich in die Zutaten und sage so, 20 Teelöffel Speisestärke sind definitiv zu viel, um Kirschen für eine Schwarzwälder Kirschtorte abzubinden.
Ja.
Und dann denkst du dann so, okay, dann ist es halt so. Das steht ja halt jetzt drin, bis die Auflage verkauft ist. Kannst du nicht ändern. Ja,
ja, Ja, wir haben auch ein Backbuch im Verlag. Da steht ein Päckchen Speisestärke drin. Anstatt einem Esslöffel. Aber sowas hat man halt immer, ne?
Ja.
Ist ja, ja. Also man findet, glaube ich, in jedem Buch irgendeinen Trophäen.
Ja, ja, und es sind tolle kleine Rechtschreibfehler drin, über die man sehr lachen kann. Beispielsweise haben wir hinten drin so Weihnachtsmenüs oder Festtagsmenüs und da steht halt anstatt Hauptgang Hautgang. Das ist mega gut. Okay. Ist mir nicht aufgefallen, weil das Gehirn überliest alles und uns, also ich weiß nicht, wie viele Menschen das Buch gelesen haben, bevor es gedruckt wurde, aber es waren sicherlich 10, würde ich mal behaupten, und es ist niemandem aufgefallen im Skript. Aber nee. Ja, so unser, ist es dann ja, halt.
Unser Hirn ist sehr intelligent.
Es ist wundervoll.
Ach schön, das ist doch ein schöner Abschluss auch. Eigentlich sagen, sind wir alle intelligent. Ja. Wir dürfen es nur zulassen.
Ja, ja, ja. Bei anderen liegt die Intelligenz halt irgendwo anders. Aber bei uns Köchen oder Künstlern, sage ich mal, ist die Intelligenz halt woanders ausgeprägt. Ja.
Genau, bei uns definitiv beim Essen. Deswegen gönnen wir uns jetzt noch schön den geilen veganen Döner vom Timo rein und trinken ein Bierchen dazu.
Aber hallo.
Timo, es hat riesigen Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank, dass du heute da warst. Liebe, liebe Grüße und gute Besserung an Curly. Du hast wirklich gefehlt. Aber schön, dass ich jetzt dein Bier und dein Döner essen kann.
Ja.
Danke dir.